Wir sind so dankbar, dass Gott uns begnadigt hat, dass Gott uns geholfen hat, dass er sich uns geoffenbart hat. Ich habe heute schon herrliche Segnungen mit Gott erlebt, in seiner ganz wunderbaren Gegenwart. Gott ist ein treuer, ein wunderbarer Gott. Seine Liebe und seine Gnade, alles, was von ihm kommt, geht über unser Verständnis hinaus. Unsere Liebe hat Grenzen, unsere Gnade hat Grenzen, alles hat Grenzen, was von uns kommt, was von Gott kommt, ist grenzenlos, ist ewig, ist über allem Zeitlichen erhaben. Und so ist Gott von Umständen nicht abhängig, sondern verwirklicht seinen ewigen Plan inmitten der Zeit mit denen, die ihm Glauben schenken. Wenn wir uns vor Augen führen, einerseits waren wir fern von Gott, andererseits waren wir in ihm schon vor Grundlegung der Welt. Wer kann's fassen? Die Ferne stehenden oder die Ferne standen, wurden zu Nahestehenden. Gott, der über uns war, war dann unter uns und ist jetzt in uns. Wer kann das alles fassen? Nun, meine Gedanken gehen schon nach Afrika. Am Dienstag fliege ich nach Nairobi. Und wir werden, so Gott Gnade schenkt, wohl zum ersten Mal Versammlungen größeren Ausmaßes haben, an denen verschiedene Gemeinden beteiligt sein werden. Gott schenkte beim letzten Mal Gnade, dass Brüder aus Denominationen nach Nairobi kamen und sie hörten, was gesagt wurde, und haben jetzt Versammlungen vorbereitet. Dieselben Leute, die für Billy Graham, für Oral Roberts und andere große Evangelisten Feldzüge vorbereitet haben, die sind es, die diesmal die Versammlungen vorbereiten für meine Wenigkeit. Und ich bin Gott dankbar dafür. Ich habe auf diesen Tag gewartet. Ich wusste, das Wort Gottes ist nicht nur für eine Handvoll Menschen, sondern für alle, die vor Grundlegung der Welt von Gott erwählt worden sind. Und sie müssen herausgerufen werden. Und dazu wird Gott Gnade schenken. Auch in Südafrika werde ich zum ersten Mal in Kirchen sprechen. Die Türen haben sich aufgetan. Auch dafür bin ich Gott sehr dankbar. Wir haben ein Wort, das überzeugt. Ein Wort, das klar ist. Ein Wort, das wahr ist. Ein Wort, dessen wir uns nicht zu schämen brauchen. Und wir haben die Kinderkrankheiten, so hoffe ich, aus Gnaden abgelegt. Und werden mit Gottes Hilfe das Programm Gottes darlegen können in einer ihm gebührenden Weise. Dazu brauche ich eure Gebete und den Beistand des allmächtigen Gottes. Es wird offenbar werden, dass Gott uns eine herrliche Botschaft anvertraut hat. Und dass durch sie der letzte Ruf auf der ganzen Erde ergehen muss. Ich sage noch einmal, nicht für eine Handvoll hier und eine Handvoll da, sondern für alle, die noch hinzukommen müssen, damit die Zahl voll werde. Und so möge Gott uns segnen und Gnade schenken. Ihr wisst, Man kann die Heilige Schrift so und so betrachten. Nehmen wir zwei Bibelstellen, die eine aus dem Petrus, wo es heißt, traget Verlangen nach der lauteren Milch. Das ist eine Bibelstelle. Nehmen wir die aus wohl Hebräer 6, dass wir nicht länger unmündige Kinder bleiben sollen, die nur Milch zu sich nehmen, sondern wachsen und gedeihen sollen. Da war mir gestern gerade dieser Gedanke eine Predigt. Ihr kennt alle unsere teure Schwester Danzeisen. Sie gab mir ein Gefäß und sagte, Bruder Frank, das ist für dich. Und ich mache auf und dachte, ja, das ist Milch. Aber wisst ihr, was das war? Und das war mir eine Predigt. Da war mindestens ein Drittel Sahne. Ehe ich die Milch fand, hatte ich erstmal jede Menge Sahne. Und das war mir eine Predigt. Ich dachte, mein Gott, so ist das doch mit dir. Du gibst uns keine Magermilch, sondern die Milch Gottes. Da ist doch jede Menge Sahne. Und für mich, ihr könnt's mir glauben, ihr mögt mich jetzt als kindisch betrachten, bin ich sowieso. Ich habe den Zollstock geholt. Ich habe gedacht, das musst du messen. Das musst du messen. Und ich habe gemessen. Man muss auch manchmal etwas sagen, das das erheitert. Mir war es eine gewaltige Predigt. Ich dachte, mein Gott, könnte es doch so mit uns sein. Wenn wir schon Milch Gottes zu uns nehmen, dann soll da jede Menge Sahne sein. Nicht entrahmt, wie wir das nach dem Kriege kannten, sondern kräftig. Möge Gott uns heute, wenn Milch gereicht wird, so die Sahne oben schön austeilen. Lob und Dank. Die Milch können dann die anderen trinken. Oh, wie wunderbar ist unser Gott. Wir sind nicht außer uns, aber wir sind überwältigt. Wir sind dankbar für die Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Als ich heute so fast stundenlang, könnte man sagen, vor dem Angesicht Gottes war, und als Bruder Long gestern so von dem Plan, von dem Muster sprach, vor mir entfaltete sich heute schon seit aller Frühe der Plan Gottes in einer so herrlichen Weise. Das ging von einem Punkt zum anderen. Und ich hätte nur gewünscht, vor mir eine Versammlung gehabt zu haben, um das alles so frisch darzulegen und weitergeben zu können. Heute haben wir noch das Vorrecht, unseren geliebten Bruder in unserer Mitte zu haben. Und es gehört einfach zur Gastfreundschaft, dass man solchen Brüdern den Platz einräumt und die Möglichkeit bietet, das Wort des Herrn auszuteilen. Ehe er spricht, lasst uns doch den Lieblingschorus Bruder Brenhim singen. I love him because he first loved me. In Deutsch reimt er sich so am besten. Ich lieb ihn, das teure Gottes Lamm, denn er vergoss sein Blut für mich am Kreuzes Stamm. Singen wir es mal beides in Englisch und in Deutsch. Sei dem Herrn. Ich habe die Bibel mit Absicht zugemacht, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber es ist einfach wunderbar, wenn man innerlich nicht nur akustisch Worte wahrnimmt, sondern innerlich durch den Geist geleitet mitgehen kann. Und noch mehr verstehen, wie gesagt wird. Unser Bruder hatte vielleicht den Eindruck, er hat sich schwer getan, um zu sagen, was er sagen wollte. Aber er hat es gut gesagt. Und wenn ich sage, wir haben noch mehr verstanden, als er gesagt hat, dann stimmt das auch wieder. Amen. Es ist wunderbar. Ihr kennt mein altes Wort, das stammt wirklich von mir. Wer recht ist in seinem Herzen, der versteht alle Dinge recht. Und wer verkehrt ist in seinem Herzen, der versteht alle Dinge verkehrt. Da kann man nichts dran ändern, das ist fast ein Naturgesetz. Aber fassen wir doch zusammen, was Gott uns heute Vormittag sagen wollte. Der Plan Gottes ist von Menschen nicht abhängig, nicht von Umständen. Der Plan Gottes ist ein ewiger Plan. Der war schon fertig, ehe die Zeit begann. Nun sind wir in diesen ewigen Plan Gottes, der während der Zeit zur Ausführung kommt, mit hineingefügt worden. Aber es bleibt ein ewiger Plan Gottes. Wenn wir kurz den Gedanken aufgreifen können, das nur gleich und gleich sich gesellt. Dann gehen wir dazu zu dem Petruswort, in dem uns ganz deutlich gesagt wird, dass wir Anteil an der göttlichen Natur bekommen haben. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 3. Und hier kommt das zum Ausdruck, was unser geliebter Bruder sagen wollte. Seine göttliche Kraft hat uns ja doch alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit erforderlich ist, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns die ihm eigene Herrlichkeit oder durch die ihm eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Nicht du und ich haben es mitgebracht, sondern seine göttliche Kraft hat uns ja doch alles geschenkt. Amen. Wir sind beschenkt worden. Und dafür sind wir dankbar. Wir sind ja die Nehmenden. Weiter steht, durch sie hat er uns die kostbaren und überaus wichtigen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese dem in der Welt infolge der Sinnenlust herrschenden Verderben entrinnet und Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Das sind und das ist einer der Gedanken, der mich heute Morgen so überwältigte. Zunächst steht ein Wort geschrieben. Und dann erfüllt es sich. Dann wird ein Wort, das vorher als Prophetie, als Verheißung, als was auch immer geschrieben steht, nachdem es ausgesprochen wurde. Plötzlich steht das Wort auf zwei Füßen, ist Realität geworden und geht. Ich nehme mal ein Beispiel. Gott sprach zu Abraham, nach 400 Jahren werde ich deine Nachkommenschaft aus dem Lande der Knechtschaft befreien und mit mächtigem Arm herausführen. Das war ein Wort und blieb ein Wort, war eine Verheißung und blieb eine Verheißung. Aber plötzlich hat Gott dieses Wort der göttlichen Verheißung an denen erfüllt, für die es gedacht, an die es gerichtet, die Anteil daran haben sollten. Plötzlich war es nicht mehr nur ein Wort, eine Hoffnung, sondern es war Erfüllung. Plötzlich war ein Mose da, plötzlich war das Volk versammelt in Gosen. Überall war es dunkel, da war es hell. Das Licht leuchtete, das Wort der Verheißung war da, der Prophet, den Gott bestimmt hatte, war da, das Volk versammelte sich, die Feuersäule kam herab und schon stand das, was vorher als Wort, als Verheißung gegeben war, irgendwie auf den Beinen. Es kam Leben hinein. Gott begann zu verwirklichen, was er verheißen hatte. Und das ist im Grunde genommen Heilsgeschichte. Heilsgeschichte ist da, wo Gott sein verheißenes Wort an seinem Volke, das seine Verheißungen glaubt, verwirklichen kann. Das Volk Israel wurde hart geplagt. Und ihr wisst ja, als Mose zum ersten Mal hinging, sagen wir mal, eigene Initiative, er war ja auch ein Prophet des Herrn, und da wurde es noch schlimmer. Habt ihr es alle in der Bibel nachgelesen? Dann wurde es noch schlimmer. Und die Bedrückung wurde härter. Und die Leute sind fast verzweifelt. Als aber die Stunde Gottes 40 Jahre später schlug, war alles ganz anders. Ich bin kein Prophet, werde wohl nie einer sein. Aber ich bin auch kein Narr und hoffe, dass ich es auch nie sein werde. Ich glaube Gottes ewiges Wort. Und ich glaube die Verheißungen für diese Zeit. Und ich glaube, dass Gott seinen Knecht und Propheten sandte. Und wenn ich daran denke, dass es im kommenden Jahr, genau 40 Jahre her sein werden, im Mai, als der Herr durch einen Engel unseren geliebten Bruder Brennen beauftragt. Es werden 40 Jahre her sein. Und bis jetzt sehen wir noch nichts auf den Beinen. Aber das Wort der göttlichen Verheißung, das ist da. Vielleicht liegen wir damit noch. Vielleicht werden wir noch geknechtet. Vielleicht möchten wir aus allem, was uns umgibt, heraus, eben weil das Wort der Verheißung so mächtig in uns ist. Aber je näher die Verwirklichung kommt, umso schlimmer kommen all der Druck und all die Plagen und es ist fast nicht mehr auszuhalten. Und alle, die ganz ehrlich sind, die sie nicht selber lügen, die merken, dass es irgendwie so eng wird und man kann sich nicht helfen. Man möchte und man kann es nicht. Man möchte anderen helfen und ist selber auf die Hilfe Gottes angewiesen. Eines sage ich euch. Wir tragen das Wort der göttlichen Verheißung nicht vergeblich. Es ist an sein Volk gerichtet und Gott wird es an seinem Volke bestätigen. Und der Tag muss kommen, wo die Braut auf den Beinen steht, wo sie göttliches Leben hat, wo die Dinge, die heute als Verheißungen im Raum und im Worte stehen und die wir in unseren Herzen tragen, dass sie göttliche Realität sind, dass plötzlich nicht hier ein großes Kapitel gelesen werden muss, um all die Verheißungen aufzulisten, sondern dass wir dann dieser Brief sind, der geschrieben worden ist durch den Geist Gottes zur Zeit der Erfüllung. Dass wir nicht nur auf den Verheißungen pochen und pochen und sie sind noch nicht da, sondern dass plötzlich offenbar wird. Ja, ihr lieben Leute, das steht ja nicht nur geschrieben. Das ist ja in Bewegung. Man sieht es ja. Da wird's offenbar. Ich glaube, dass Gott heute noch derselbe ist. Und nehmt doch mal all die Verheißungen aus dem Alten Testament und auch aus dem Neuen. Wie lange haben die Menschen warten müssen? Aber als die Zeit erfüllt ward, geschah es. 1. Mose 3,15 steht von dem Samen. Und wie lange hat's gedauert? Aber plötzlich war der Same da, der der Schlange den Kopf zertreten sollte. Wie lange stand Jesaja 9, Vers 5 und 6 geschrieben? Wie lange stand Jesaja 14, Vers 7 geschrieben? Plötzlich stand es nicht nur geschrieben, es war Realität. Der Messias war da, der Emmanuel war gekommen. Das Wort als Verheißung wurde Realität. Wie lange stand Jesaja 40, Vers 3 geschrieben? Eine Stimme erschallt in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott. Über 800 Jahre wohl. Und plötzlich war die Verheißung auf den Beinen. Sie hatte Leben. Sie war Realität. Es war Wirklichkeit. Da war die Wüste. Da war die Stimme. Da war der Wegbereiter. Da war der Mann, von dem geweissagt wurde. Und das vor langer Zeit. Es mag lange dauern. Und vielleicht für uns unerträglich werden. So dass wir sagen, mein Gott, du hast deinen Propheten gesandt. Und wir dachten, jetzt kommt Klarheit, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. Und was ist gekommen? Vielleicht noch mehr Durcheinander? Vielleicht noch schlimmer, als es vorher war? Und wenn wir alle ganz ehrlich sind, das wollen wir sein, dann müssen wir es zugeben. Wer das nicht zugibt, entweder macht er die Augen zu oder schielt, ich weiß es nicht. In jedem Fall, wer wirklich aufrichtig ist, der muss zugeben, dass wir uns ein anderes Ergebnis und Resultat vorgestellt haben, wie wir es heute vorfinden. Aber dabei bleiben wir nicht stehen, sondern im Glauben sehen wir das göttliche Resultat, das nicht nur unseren Vorstellungen, sondern dem im Worte Gottes verheißenen Willen Gottes entsprechen wird. Und es muss geschehen und es wird geschehen. Denn dafür hat Gott sich ja verbürgt. Wir haben es doch nicht mit Menschen zu tun, die uns Dinge versprochen haben und dann das Zeitliche gesegnet und auf Nimmerwiedersehen. Nein, wir haben es mit Gott zu tun. Gott hat durch sie geredet. Aber selbst ein Wort Gottes, das durch Menschenmund ergeht, bleibt Wort Gottes in Ewigkeit. Und deshalb glauben wir von ganzem Herzen, dass wir ganz kurz vor der Verwirklichung auf die, unser Bruder, auf die Brautgemeinde in der ganzen Welt wartet. Aber das wird dann keine Deutung sein, die ich euch gebe. Oder keine Vertröstung. Nein, das wird dann die Stunde Gottes sein. Die Stunde des göttlichen Eingriffs in das Leben der Gemeinde, um die Verheißungen, die wir heute als kostbares Glaubensgut in unseren Herzen tragen, um sie durch uns als göttliche Realität zu sehen. So wie Christus, doch plötzlich göttliche Realität war. Ein Simeon konnte sagen, Herr, nun lässt du deinen Knecht in Frieden ziehen. Was hatte er in seinen Händen, als er das sagte? Das Resultat, die Erfüllung, die Realität. Das Wort war Fleisch geworden, nahm Wohnung unter uns. So war es, so ist es und so wird es bleiben bis ans Ende. Die Toten werden nicht auferstehen, weil wir darüber sprechen oder predigen. Sie werden auferstehen, weil Gott es so gesagt hat in seinem Wort. Die Verwandlung wird nicht stattfinden, weil wir darüber reden oder predigen, sondern weil Gott es so gesagt hat. Aber wir glauben es.
Wir glauben es, weil wir dazu bestimmt sind, dass es an uns geschehen soll und geschehen wird. Jeder Mensch, der zu einer Sache mit Gott bestimmt ist, dem wird der Glaube für das, was in ihm und durch ihn erfüllt werden soll, dem wird der Glaube an die Verheißung in das Herz hineingelegt. Und da entsteht der Hunger, der Durst, das Verlangen. Und da haben wir wieder unseren geliebten Bruder Brenhem, der ganz schlicht und einfach sagt, wir könnten keinen Durst haben, wenn nicht Gott schon vorher dafür gesorgt hätte, dass dieser Durst gestillt werden kann. Wir können nichts als Verheißung oder Erfüllung erwarten, es sei denn, Gott hat es uns zugesagt und wir sind dazu bestimmt, dass es an uns und durch uns erfüllt wird. Das ist der große Unterschied zwischen allen Gemeinschaften in dieser Zeit und der Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde Jesu Christi ist selbst Same der göttlichen Verheißung. Und daher, weil wir selber dieser göttliche Same sind, und lasst mich euch vorlesen aus der Heiligen Schrift, damit ihr es alle wisst, wir haben es hier am Mittwochabend in der Gebetsstunde ja gelesen. Es heißt hier im Galaterbrief, Galater im vierten Kapitel, Galater 4, Vers 28. Galater 4, Vers 28. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Kinder der Verheißung. Wir haben das immer wieder betont gehört in den Predigten über die sieben Sendschreiben. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Kinder der göttlichen Verheißung. Glauben jede Verheißung, die Gott gegeben hat. Wir sind nicht nach dem Fleisch, sondern durch den Geist gezeugt worden. Und welch ein wunderbarer Gedanke ist es doch, den unser Bruder ausgesprochen hat. Nur wenn die Braut aus demselben Material, aus dem gleichen Wort, aus demselben Geist, wenn die Braut selber dieses göttliche Leben in sich trägt durch diesen göttlichen Samen, Wort und Geist. Erst dann ist die göttliche Harmonie gewährleistet. Und wir glauben, so wie Christus, als der Same hervorkam und das Wort der göttlichen Verheißung an Maria erging und sie das Gefäß wurde, in der diese Verheißung und durch die diese Verheißung Realität werden konnte, so glauben wir auch, dass wir in diesem sterblichen Leibe, hier in dieser Hülle, da ist ja noch mehr, das Nicht-Sichtbare, da ist eine Seele. Und in diese Seele hat Gott sein Wort hineingelegt. Wir tragen einen göttlichen Schatz in irdenen Gefäßen. Und daher fühlen wir uns hier nicht wohl. Ich sagte gestern Abend wohl noch zu Bruder Kopfer, meinetwegen könnte die Posaune heute erschallen. Und ich würde mich nicht umschauen. Ich würde nicht zurückschauen. Nein, ich möchte heimgehen. Aber das möchten wir ja alle. Gott aber hat mit uns noch etwas vor. Ich glaube das. Gott hat uns nicht Hoffnungen gemacht, die er nicht erfüllen könnte, sondern er hat sein geoffenbartes Wort ergehen lassen, damit diejenigen herausgerufen werden, die dazu bestimmt sind, Anteil an dem zu haben, was Gott jetzt tut. Also Christus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Wir sind aus demselben Wort Samen, durch denselben Geist wiedergeboren worden, durch den er gezeugt wurde. Es gibt nur einen Geist Und das ist der Geist Gottes. Das ist der Heilige Geist. Und es gibt nur ein Wort, und das ist das Wort Gottes. Er selber war das Wort. Er wurde Fleisch. Wir haben das Wort in uns aufgenommen als lebendigen göttlichen Samen. Und göttliches Leben kommt aus dem göttlichen Samen hervor. Und daher sind wir der göttlichen Natur teilhaftig geworden. Und wenn dem so ist, dann hat Gott begonnen. Und wenn Gott begonnen hat, dann steht es ihm sehr gut an, dass er es auch ausführe. Wir mögen manches beginnen, müssen dann irgendwo den Geist aufgeben, Gott nicht. Was Gott begonnen hat, das wird er vollenden. Ja, in seinen Augen ist seine Gemeinde unanklagbar, schon vor dem Thron. Und auch das hat unser Bruder mit Recht betont. Auf Golgatha geschah ein göttliches Versöhnen. Es war der große Versöhnungstag Gottes mit der Menschheit. Und wenn Gott diesen Versöhnungstag geschenkt hat und wenn dort am Kreuz göttliches, heiliges Blut floss, um eine Gemeinde zu erkaufen, um zu vergeben, um zu versöhnen, um zu sühnen, um den Schaden gut zu machen, dann ist der Schaden gut gemacht worden, dann sind wir versöhnt und Gott hat uns begnadigt. Wer das anzweifelt, beleidigt Gott und macht ihn zum Lügner. Unser Herr sagt es, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Der Glaube, dass Gott in Christus ein volles Versöhnungswerk getan hat, ist doch die Grundlage, die wir alle benötigen. Wenn Gott jeden Tag mit uns neu anfangen sollte, wir mögen jeden Tag neu anfangen, Gott hat das schon vollendet. In den Augen Gottes ist die Braut weiß gekleidet, ohne Flecken, ohne Runzel, vollkommen in das Bild Jesu Christi, des Sohnes Gottes, umgestaltet. Und wie Paulus an die Epheser schon damals im 5. Kapitel schrieb über dieses große Geheimnis, und er sagt, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein, Wort von seinem Wort, Geist von seinem Geist, Leben aus seinem Leben. Und deshalb schreibt Paulus oder Lukas, wer immer die Apostelgeschichte, ja, Lukas wohl geschrieben hat, und seines Geschlechts sind wir, da wir nun göttlichen Geschlechts sind. Wir sind nicht nur ein Menschengeschlecht, wir sind ein Geschlecht Gottes. Und alle haben bis jetzt das Wort aus Offenbarung 3, das im ersten Vers im Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea geschrieben steht. Ich bin froh, dass es an unsere Zeit gerichtet ist. Und wir gehen da nicht zu weit, wenn wir sagen, dass Gott dadurch zu uns reden will. Nicht im ersten, nicht im zweiten, nicht im dritten, vierten, fünften, sechsten, sendern im siebenten Sendschreiben lesen wir. Lasst mich tun, ich werde nur einen Vers lesen. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, Verzeihung, Bruder Kupfer, Offenbarung 3, Vers 14. Offenbarung 3, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, so spricht der, welcher das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang oder Ursprung der Schöpfung Gottes. Da haben wir es. Nicht der Schöpfung des Universums, der Schöpfung Gottes. Schöpfung durch Zeugung. Christus wurde der zweite Adam. Er wurde nicht geschaffen, er war nicht ein Bestandteil dieser Schöpfung. Alle Propheten waren ein Bestandteil dieser Schöpfung und sind mit ihr gefallen oder in sie hineingeboren. Christus wurde gezeugt durch den Geist. In ihm hat Gott den Anfang dieser neuen Schöpfung gemacht. Er wurde der Erstgeborene, wir sind die Erstgeborenen. Er als Sohn Gottes offenbar geworden, wir als Söhne und Töchter Gottes offenbar werdend. In ihm hat dieser göttliche Anfang der göttlichen Zeugung, der göttlichen Schöpfung stattgefunden. Und wir dürfen ein Teil dieser göttlichen Schöpfung sein. Deshalb auch das Wort im Johannesevangelium im 3. Kapitel, wahrlich, ich sage euch, ihr müsstet von Neuem geboren werden, nämlich durch das Wort und durch den Geist. Christus, das Amen, der Abschluss, das Ja und das Amen. In ihm kommt alles zur Vollendung, denn in ihm hat alles begonnen. Und er ist der treue und der wahrhaftige Zeuge. Was alle anderen Zeugen sagen, das hat uns nichts zu sagen. Hier haben wir es mit einem treuen, mit einem wahrhaftigen Zeugen zu tun. Das ist Christus. Er ist der Anfang der Schöpfung Gottes. So wie das Menschengeschlecht von Adam her und von Eva über diese Erde kam, so hat Gott in Christus einen neuen Anfang gemacht, ein göttliches Geschlecht. Wir sind aus Gott geboren. Wir haben ewiges Leben empfangen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden durch den Glauben an Jesus Christus, dass wir noch nicht die Vollendung gesehen haben. Das bedeutet nicht, dass wir sie nicht sehen werden. Ich garantiere euch, dass Gott auf dem Thron ist und dass alles planmäßig verläuft. Wir mögen uns manchmal die letzten Haare rausraufen wollen, um Sachen zu beschleunigen. Alles, was wir täten, wären, dass wir nur noch wenige übrig behielten. Beschleunigen würden wir gar nichts. Beschleunigen können wir nur, indem wir uns zu Gott wenden und sagen, Herr, du hast uns dazu bestimmt, abschließend den letzten Teil der Heilsgeschichte mit uns zu tun. Hier sind wir, nimm uns hin, tu mit uns, was dir gefällt. Verherrliche deinen Namen, bestätige dein Wort, erfülle deine Verheißungen. Eines Tages steht die Gemeinde als Ergebnis, als Resultat vor unseren Augen. Und wir werden es sehen. Vielleicht kommen wir heute Nachmittag noch auf einige kostbare Gedanken, die Gott uns groß werden lassen wird. Denn darauf kommt es jetzt an, dass wir nicht auf das Sichtbare schauen. Hätte Israel damals, als Mose zum ersten Mal kam und dann diese 40 Jahre da vergingen, das war nicht das Ende. Die Beschwernis und die Unterdrückung und die Not, dieser Notstand, der ja noch schlimmer wurde, als er vorher war, das war doch nicht das Ende. Das Ende war majestätisch. Das Ende war herrlich. Am Ende offenbarte sich Gott. Am Ende bestätigte Gott sein Wort an seinem Volk. Es war keiner enttäuscht. Es war kein Schwacher unter ihnen. Sie zogen aus unter der allmächtigen Hand Gottes, weil die Stunde Gottes gekommen war. Es wird mich niemand davon überzeugen können, dass Gott sich geändert hat. Ich werde alle zu überzeugen versuchen, dass er derselbe geblieben ist. Halleluja. Preis und Ehre sei seinem heiligen Namen. Er, der Verheißungen gab, wacht über seinem eigenen Wort, um es zur rechten Zeit zu erfüllen. Was wird ihn daran hindern, sich in Kürze mächtig zu offenbaren? Er hat den Plan fertig. Wir möchten uns nur in diesen fertigen Plan einfügen lassen. Danach sehne ich mich und ich glaube, wir alle. Wir möchten, dass Gott mit uns zu seinem Recht kommt und dass die Gemeinde, auch das haben wir hier schon betont, was unser Bruder vorhin sagte. Ganz am Anfang war nichts als die reine Lehre, eine reine Gemeinde, ein reines Wort, eine reine Verkündigung, göttliche Bestätigung und Offenbarung. Dann kam das Hin und Her und das Deuten und Streiten. Wir gehen jetzt den Weg zurück. Und der letzte Abschnitt, der braucht für mich keine 20 Jahre zu dauern. 2 würden mir genügen. Wenn wir, stellt euch vor, wir hätten 2 Jahre, ich sage das nun mal so, ich hoffe nicht, dass jemand töricht genug ist, um das jetzt buchstäblich oder wörtlich zu nehmen. Uns genügt der kürzeste Zeitraum. Gott kann in kurzer Zeit viel mehr tun, als wir in 100 oder 1000 Jahren tun können. Wenn Gott uns dahin bringen kann, dass wir ihm absolut ohne jegliches Wenn und Aber zur Verfügung stehen, dass er mit uns und durch uns den Abschluss der Heilsgeschichte machen kann, dann werden auch wir noch hüpfen wie die Mastkälber. An dem Tage, an dem Gott es vollführt, heute geht es uns manchmal so wie den Leuten zu Babel, wenn man da singen soll, dann ist es einem nicht ganz danach zumute, wenn man noch auf der Gitarre spielen soll. Das klingt nicht immer so richtig schön. Im Herzen sieht es manchmal anders aus. Aber der Tag kommt, an dem wir uns nicht anstrengen müssen. Der Tag kommt, wo wir uns anstrengen werden müssen, zurückzuhalten, dass die Dinge nicht mit uns durchgehen, weil wir Gott in der Erfüllung seines Wortes sehen werden. Die Gemeinde wird ein Resultat. Sie wird selber das göttliche Ereignis sein. Die Verwirklichung dessen, was Gott sich vorgenommen hat. Die Gemeinde wird das Ergebnis sein. Auf ihren Glaubensfüßen stehen, angetan mit der Kraft aus der Höhe, versiegelt. Ich bin ganz ehrlich. Heute lesen wir das Wort. Nachdem ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, seid ihr versiegelt worden. Gut, heute steht's in Epheser 1, Vers 13. Eines Tages muss dieses Wort in dir und in mir stehen. Es muss in dein und mein Leben hineingeschrieben worden sein. Es genügt mir nicht und auch dir nicht, dass gewisse Verheißungen in der Bibel stehen. Der Tag muss kommen, wo die Braut mit der Erfüllung dieser Verheißungen dekoriert ist. Nicht mit Hoffnungen, sondern mit der göttlichen Realität. Dass da nicht mehr nur hier Epheser 1 und Epheser 4 aufgeschlagen werden muss, sondern da wandeln sie, da gehen sie. An ihnen ist Epheser 1, Vers 13, Epheser 4, Vers 30 und 2. Korinther 1, Vers 15 und was noch alles erfüllt. Ich sag's euch jetzt schon, so wie zunächst alle Verheißungen erst irgendwo standen, ganz gleich in welchem Propheten, ganz gleich wo, und plötzlich wurden sie Realität. Wie lange stand die Verheißung, dass, wie vorhin sagte, der Wegbereiter vor dem ersten Kommen auftreten würde? Plötzlich war er da, die Verheißung war erfüllt. Wie lange stand, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Plötzlich war die Verheißung auf 2 Beinen. Da war ein Mund, eine Botschaft, ein Weg wurde bereitet, das Volk zurückgeführt. Stimmt das? Das, was vorher als Verheißung geschrieben stand, war plötzlich in einem Mann Realität geworden. Preis sei unserem Gott dafür. Das, was heute noch für die Gemeinde als Verheißung in diesem ewig gültigen Wort Gottes steht, wird eines Tages in der Gemeinde auf den Füßen stehen, wird Leben haben, wird Realität geworden sein, wie all die Verheißungen Realität wurden, auf die wir schon zurückschauen können, die ihre Erfüllung bereits gefunden haben. So wird in der Gemeinde die letzte Verheißung ihre Erfüllung finden. Haben wir das begriffen? Stimmt es uns froh? Dann werden wir sogar froh, auch wenn wir äußerlich den Druck und die Unerträglichkeit noch mehr zu spüren bekommen, wie wir sie eh und je gespürt haben. Das macht nichts, auch wenn wir ganz gebeugt hingehen. Und wenn wir so mit Schmutz beworfen sind, wie die Ziegel, die da von den Israeliten gebrannt werden mussten, und man muss das mal einmal in den Ländern gesehen haben, man sieht das heute noch, wie die Ziegel damals gemacht worden ist, wie sie mit ihren Füßen dort rein mussten, in all diesen, ihr wisst, wie das alles aussieht. Wie sahen diese Menschen aus? Aber plötzlich hat sich alles verwandelt. Als die Stunde Gottes schlug, war es vorbei. Alles blieb stehen und liegen, nur sie zogen aus. Ihr Lieben, das wird unser Bild sein. So wird es am Ende sein. Alles wird stehen und liegen bleiben. Aber es wird ein Ruf erschallen. Lass mein Volk ziehen. Das Volk wird ausziehen. Ihr könnt euch darauf verlassen. Warum hat Gott schon mit Israel damals gesagt, er ist mein erstgeborener Sohn? Oh, wenn wir auf all diese Dinge zu sprechen kommen, dann jubelt und jauchzet mein Herz. Wir dürfen die Erstgeborenen sein, aus Gnaden, und die Verheißungen Gottes für diese Zeit in unserem Herzen tragen. Gott selber wird sie zu einer göttlichen Realität in meinem und in deinem Leben machen. Lässt die Verheißung auf sich warten, so harre ihrer, sie trifft gewiss ein. Halleluja. Kannst du einen Amen dazu sagen? Amen. Ist das in deinem Herzen eine beschlossene Sache Gottes? Absolut. Lob und Dank sei unserem Gott. Amen. Amen. Wir stehen auf und danken gemeinsam dem Herrn. Bruder Ross wird hier danken und wir erheben alle unsere Stimmen, dem Herrn zu danken.
Himmlischer Vater, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir für die Verheißungen, die du aus Gnaden geschenkt hast. Wir wissen, du hast sie nicht nur geschenkt, dass sie geschrieben stehen, sondern du wirst sie einlösen zu deiner Zeit, zu der Zeit, wo du sie angeordnet hast. Herr, es bleibt bei dir beschlossen, wann alles sich erfüllen muss, Herr. Wir als dein Volk, als deine Auserwählten sehen, dass schon manche Dinge sich erfüllt haben und andere in Erfüllung gehen, Herr. Wir sehen auch, dass wir am Ende angekommen sind und dass du bald die Deinen holen wirst, dass du die Toten rufen wirst, Herr, mit mächtiger Stimme. Und dann werden wir verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, wie es geschrieben steht in deinem Worte. Wir beten dich an und preisen deine Gnade, Herr. Wir sind so froh, dass wir Bevorzugte sind, Herr. Menschen mögen es verstehen oder nicht verstehen, Herr. Aber du hast uns gerufen, Herr. Hast uns deine Geheimnisse anvertraut, Herr. Und darum geben wir dir die Ehre gemeinsam, oh Herr. Und erheben unsere Stimmen und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn du bist unser Gott, Herr. Du bist unser Erlöser. Du hast dein Blut vergossen, Herr. Du hast uns frei gemacht. Wir sind dein Eigentum für die Zeit und für die Ewigkeit. Was auch Menschen sagen, Herr, wir wissen, wem wir angehören. Was du gesagt hast, behält Gültigkeit, Herr. Preis sei dir. Dank und Ehre und Anbetung für alle, die du gerufen hast, danken wir dir, o Herr. Und du rufst noch, o Herr, und bist noch an der Arbeit. Wir bitten dich, Herr, verbleibe mit deinem Knecht, mit unserem Bruder, mit allen diejenigen, die die Botschaft tragen. O Herr, Preis und Dank, Ruhm und Anbetung sei dir. Wir danken dir auch, Herr, dass du deinen Knecht und Propheten gesandt hattest, Herr. Herr, du hast ihn genommen, aber dein Wort bleibt bestehen, Herr. Und dafür geben wir dir die Ehre und den Lobpreis und die Anbetung. Wir danken dir auch für heute Morgen, Herr, für dein mächtiges Wort, Herr. Glorie deinem wunderbaren und heiligen Namen. Möge dein Wort in unsere Herzen bleiben. Mögen wir es beherzigen, mögen wir es glauben, mögen wir daran festhalten und es bewegen, Herr, wie Maria es tat in jenen Tagen. O Gott, alle Ehre, aller Preis, aller Ruhm und aller Anbetung sei deinem herrlichen Jesus Namen. Amen.